Ja, hallo und herzlich willkommen auch nochmal von mir. Mein Name ist Stefan. Ich freue mich heute, so viele von euch hier in diesem Gottesdienst begrüßen zu dürfen und diesen Gottesdienst gemeinsam mit euch zu feiern. Stell dir mal vor, du stehst vor einer großen Kathedrale oder vielleicht stehst du auch schon drin, bist umgeben von diesem monumentalen Bauwerk, diese ja fast ehrfurchtseinflößende Größe um dich herum, alles schön dekoriert. Riesengroß, aber doch bis ins kleinste Detail irgendwie schön gemacht. Kennst du dieses Gefühl, dass das irgendwie einladend und ausladend zugleich ist? Dass du dieses Gefühl der Ehrfurcht vielleicht hast davor, dass in dieser Kathedrale durch dieses Monument Gottes Größe sichtbar gemacht wurde, zumindest ein Stück weit spürbar gemacht wurde. Und du ja vielleicht im Gegenüber dieser Größe dich ganz klein fühlst. Aber dennoch diese Kathedrale, wo auch die kleinsten Details durchdacht sind und schön gemacht sind und das doch irgendwie einladend ist, dorthin zu gehen und Gott zu begegnen. Diesen Gegensatz aus einladend und ausladend, diesen Gegensatz aus Größe und deiner eigenen Winzigkeit. Wie Marc gerade schon gesagt hat, fangen wir heute eine neue Predigtreihe an. Diese Predigtreihe ist ein bisschen anders, als wir das sonst haben, denn wir machen nächste Woche damit nicht weiter, sondern werden so im Laufe des vielleicht Jahres oder darüber hinaus immer mal wieder darauf zurückkommen und weitere Teile von dieser Predigtreihe haben. Ich weiß jetzt nicht, wann du diese Predigt hier heute hörst, aber wenn du live dabei bist, was cool ist, dann kann es vielleicht ein bisschen dauern, bis du den nächsten Teil dieser Predigtreihe hören wirst. Die Predigtreihe, wie ihr schon wisst, beschäftigt sich mit den Gegensätzen Gottes oder mit dem Gott der Gegensätze. Ich weiß jetzt nicht, was so dein Hintergrund ist, welche Erfahrungen du schon so mit Gott gemacht hast. Vielleicht hast du Gott als eben diesen ehrfurchtseinflößenden Gott erlebt, der so unendlich groß ist, dem Gott, der alle Dinge geschafft hat, der vielleicht manchmal so ein bisschen Angst auch in dir hervorrufen kann. Aber vielleicht hast du Gott auch als den lieben Freund oder als den Vater erlebt. Vielleicht hast du Gott als diesen ewigen Schöpfer erlebt, vielleicht aber auch als jemanden, der sich persönlich für dich Zeit nimmt und für dich da ist. Das ist so ein Beispiel von den Gegensätzen, die wir in Gott sehen. Oder vielleicht hast du in der Bibel gelesen, hast eine Stelle gelesen, die dir etwas über Gott erzählt, in der du etwas über Gott erfährst, nur um dann vielleicht sogar schon ein paar Verse weiter etwas zu lesen, das dem zunächst einmal ein bisschen zu widersprechen scheint oder zumindest im Gegensatz dazu steht. Keine Ahnung, wo du stehst. Vielleicht hast du mit dem Glauben auch bisher nicht allzu viel zu tun und kennst es eher so secondhand. Nämlich, dass andere glauben und dir vielleicht etwas darüber erzählt haben, wie Gott ist. Und vielleicht irritiert dich das ein bisschen, dass dir Leute unterschiedliche Sachen darüber erzählen, wie Gott ist und wer Gott ist. Der eine erzählt dir dies und der andere das. Und du fragst dich, wie denn wir Christen, die ja doch irgendwie von uns beanspruchen, über die Wahrheit zu reden, von einem Gott reden können, der sich scheinbar gar nicht mal so selbst mit sich eins darüber ist, wie er ist und wer er ist und was ihn ausmacht. Vielleicht fordert dich das heraus, egal wo du stehst, dass Gott eben sich so unterschiedlich präsentiert. Vielleicht fordert es dich heraus oder irritiert es dich, dass Gott anderen Leuten anders begegnet als dir oder dass der Gott der Bibel ein anderer zu sein scheint als der Gott, der dir begegnet ist. Vielleicht wundert dich das ein bisschen, dass Gott eben doch irgendwie nicht so immer der gleiche zu sein scheint. Und genau das ist es, womit wir uns in dieser Predigtreihe beschäftigen wollen. Mit deiner Irritation, mit deinem Frust vielleicht darüber, dass Gott so gegensätzlich sein kann. Das sind genau die Sachen, die wir uns in dieser Predigtreihe anschauen wollen. Also wenn das irgendwie was ist, was dich mal beschäftigt hat, dann bist du heute hier genau richtig. Mal eins vorweg, natürlich können diese Gegensätze, die wir über Gott erleben, auch manchmal daher rühren, dass wir vielleicht ein falsches Verständnis davon haben, wie Gott ist und wer Gott ist. Das kann mal so sein, dass wir einfach Gott noch nicht so richtig erkannt haben. Aber selbst wenn du alles richtig erkannt hast, dann werden immer noch irgendwelche Widersprüche da bleiben. Ein falsches Verständnis unsererseits, das kann ein Grund dafür sein, dass wir Gegensätze in Gott sehen, muss es aber nicht. Denn ich glaube, dass unser Gott ein Gott, der Gegensätze ist. Und unsere Aufgabe ist es gar nicht unbedingt, diese Gegensätze aufzulösen oder miteinander zu vereinen, sondern gerade in diesen Gegensätzen Gott zu entdecken. Ja, Gottes Gegensätze sind kein Widerspruch dazu, dass wir Gott erkennen, sondern das Erkennen von Gottes Gegensätzen ist eine Voraussetzung dafür, dass wir Gott wirklich kennenlernen können als denjenigen, der er ist. Und ein Gegensatz, mit dem ich mich in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen mehr beschäftigt habe, ist, dass Gott sowohl heilig als auch nahbar ist. Also, dass Gott ein heiliger Gott ist, aber trotzdem einer, dem wir uns nähern können. Und bevor wir damit weitermachen, lass uns angucken, was Heiligkeit oder Heiligsein eigentlich bedeutet. Es bedeutet so viel wie, dass etwas etwas Besonderes ist, dass etwas vom Gewöhnlichen abgetrennt ist, dass etwas nicht profan, nicht weltlich ist und entsprechend auch nicht unrein ist, sondern etwas Sauberes, etwas Perfektes ist. Und deswegen ist die Heiligkeit Gottes dazu auch ein Gegensatz dazu, dass wir uns Gott nahen können, denn wir sind zunächst einmal eher gewöhnlich. Ich habe das Wort Heiligkeit zu Hause mal in einem Bibellexikon nachgeschlagen, so richtig oldschool in so einem analogen Buch mit inzwischen leicht vergilbten Seiten. Diese Ausgabe dieses Lexikons hier ist, ich glaube, so ungefähr so alt wie ich. Die Erstausgabe hiervon doppelt so alt, also schon ein Weilchen her, dass es geschrieben wurde. Und keine Angst, ich werde euch jetzt nicht jede Menge Zeug aus diesem Lexikon vorlesen, aber einen kleinen Teil aus der Definition von Heiligkeit würde ich euch gerne trotzdem vorlesen, weil es einfach so super zu dieser Predigt und zu dieser Predigtreihe, also den anderen Sachen, die wir uns noch anschauen wollen, passt. Und die Definition hier von Heiligkeit, die setzt Gottes Heiligkeit so ein bisschen mit der Andersartigkeit Gottes gleich, also die Andersartigkeit gegenüber seinen Geschöpfen, also uns, und die Andersartigkeit gegenüber all dem, was er geschaffen hat. Und ich lese hier vor aus diesem Lexikon, da heißt es: Gottes Andersartigkeit zeigt sich als unverletzliche, unnahbare, drohende und schreckliche Majestät, aber auch als anziehende, beglückende, gütige und segnende Macht, als Gericht und als Gnade, als Gerechtigkeit und als Liebe. Zugegeben, ich hatte schon große Teile von dieser Predigt hier geschrieben und mir ein paar Gedanken über die Predigtreihe insgesamt gemacht, aber umso begeisterter war ich, dass gerade in dieser Definition von Heiligkeit, also diesem Startpunkt von der Predigtreihe, schon diese ganzen Widersprüche, die irgendwie in Gott drin sind, mit aufgegriffen werden. Das sind die Sachen, die wir uns anschauen wollen in dieser Predigtreihe. Diese Widersprüche, vielleicht nicht Widersprüche, sondern Gegensätze, die Gott hat. Und damit wollen wir uns eben heute anfangen und die Heiligkeit und die Nahbarkeit uns genau anschauen und den Gegensatz, der darin liegt. Und das bringt uns auch zu der Bibelstelle, die ich mit euch heute gerne mir gemeinsam anschauen möchte. Das ist eine Bibelstelle in 2. Mose Kapitel 3. Ihr könnt gerne eure Bibel mit aufschlagen, wenn ihr sie bei euch habt. Aber bevor wir das gemeinsam lesen, möchte ich euch noch ein bisschen was an Kontext geben für diese Bibelstelle. Also die Geschichte, die wir uns angucken, die handelt von Mose, einem Israeliten zu der Zeit, als Israel in der, man kann sagen, Gefangenschaft in Ägypten war. Sie haben dort Sklavendienste verrichtet, haben Zwangsarbeit geleistet und waren ja so insgesamt so weit weg von ihrem verheißenen Land, wie sie eigentlich irgendwie sein konnten. Sie haben unter dieser Gefangenschaft gelitten und sich generell danach gesehnt, wieder in ihr verheißenes Land zu kommen und dort frei zu sein und das zu tun, wofür sie eigentlich irgendwie auch berufen sind. Und in dieser Zeit hat Mose gelebt, ein, wie gesagt, Israelit, der durch eine Reihe von Gott gewollten oder von Gott eingerichteten Zufällen im Haus des Pharaos aufgewachsen ist. Er hat dann einen Ägypter ermordet und musste fliehen und ist zu seinem Schwiegervater geflohen und ist dort zu einem Hirten geworden. Also man könnte sagen, dass Mose so ein bisschen auf dem Abstellgleis der Geschichte gelandet ist. Und genau in dieser Situation, wo Mose als Hirte auf diesem Abstellgleis der Geschichte unterwegs war, beginnt unsere Geschichte, die wir heute gemeinsam lesen wollen. Die Bibelstelle, die steht in 2. Mose 3, die Verse 1 bis 6. Und da heißt es: Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher anschauen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus. Mose, Mose, hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Ziehe deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Also Mose hängt mit den Schafen oder Kamelen, keine Ahnung, ab, ist da unterwegs und auf einmal sieht er ein Feuer so ein bisschen in der Entfernung. Er beobachtet dieses Feuer ein bisschen und stellt fest, dass dieser Dornbusch, der da brennt, zwar brennt, aber nicht verbrennt. Dieser Dornbusch, der sah vielleicht ein bisschen so aus wie das Bild, das ich euch mitgebracht habe, vielleicht auch ein bisschen wie so ein Brombeerstrauch, das wissen wir nicht genau. Aber was wir wissen, ist, dass Mose das Ding wohl eine Zeit lang beobachtet haben muss, denn schließlich fällt ihm auf, dass es brennt, aber nicht verbrennt. Mose wurde mit der Zeit immer ein bisschen neugieriger und hat sich dann schließlich gedacht, okay, ich gucke mir das mal genauer an. Aber vielleicht hat er auch so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl dabei. Ich meine, stell dir mal vor, wenn die Zimmerpflanze, die vielleicht gerade neben dir ist, oder diese Pflanze hier vor mir auf einmal anfängt zu brennen. Okay, das wäre schon seltsam genug. Aber wenn dieses Feuer einfach so da ist und nichts weiter verbrennt. Ich meine, das wäre schon irgendwie ein sehr seltsames Phänomen. Interessant, aber doch so ein bisschen unheimlich, muss man so zu sagen. Aber dennoch geht Mose näher heran, nur um dann diese laute, rufende Stimme aus dem Dornbusch, aus diesem Feuer zu hören, die ihn beim Namen ruft. Gott stellt sich dann, also Gott sagt ihm, dass er nicht näher kommen soll, dass er sich die Schuhe ausziehen soll und stellt sich dann selbst mit Namen vor. Und dieses Ansprechen von Gott an Mose mit Moses Namen und dieses Vorstellen Gottes, das ist so unscheinbar an dieser Stelle, aber das trägt eine immense Bedeutung, denn Gott schlägt hier so ein bisschen die Brücke zwischen sich selbst und Gott dem Menschen. Und die Geschichte geht dann ein bisschen weiter damit, dass Gott Moses beruft und ihm den Plan zeigt, mit dem er eben dann Israel retten möchte. Was lernen wir in dieser Geschichte über den Gott der Gegensätze? Was lernen wir darüber, dass Gott auf der einen Seite heilig ist, aber auf der anderen Seite doch ein Gott ist, dem wir uns nahen können? Diesen Gegensatz, den sehen wir schon so in diesem schönen Symbol des brennenden Dornbusches irgendwie vereint, dass dieses Feuer da ist, was aber doch nicht verbrennt. An anderer Stelle in der Bibel wird Gott als ein verzehrendes Feuer bezeichnet. Also hier dieses Feuer, was auf der einen Seite irgendwie verzehrend sein könnte, aber eben doch nicht verzehrt. Das ist ein wunderbares Beispiel für den Gott der Gegensätze. Aber es fällt auch auf, dass Gott eben derjenige ist, der den ersten Schritt macht. Denn Gott ist schließlich in diese Situation, in die Nähe von Mose gekommen, um ihm in diesem Feuer zu begegnen. Wie gesagt, er spricht ihn mit Namen an, er kennt Mose, er gibt sich selbst als Gott aus, also er identifiziert sich, auch als eben der Gott seiner Väter. Er schlägt diese Brücke, von der ich gesprochen habe, zu dem Menschen Mose. Ein Austausch, eine Beziehung wird möglich, die natürlich anders ist als eine Beziehung zwischen Menschen, aber doch überhaupt erst möglich ist und diese vollständige Trennung zwischen Gott und dem Menschen eben nicht da ist. Aber so nahbar Gott sich hier zeigt, so heilig zeigt er sich auch. Er warnt Mose davor, nicht näher zu treten. Er soll sich bewusst machen, dass er in der Gegenwart dieses heiligen, ewigen, unendlichen Gottes ist. Er soll sich bewusst machen, dass das keine alltägliche Situation ist, sondern etwas ganz Besonderes ist, dass er in dieser Gegenwart Gottes sein kann. Und dazu fordert er Mose auf, sich die Schuhe auszuziehen. Das ist in manchen Kulturen und Religionen durchaus immer noch üblich, dass man sich die Schuhe auszieht, wenn man etwas Heiligem begegnet. Aber gerade in der hebräischen Kultur damals hat das Schuhe ausziehen auch eine ganz tiefe Bedeutung. Denn das Schuhe ausziehen drückt auch einen Besitzverzicht aus. Also ich verzichte darauf, etwas zu besitzen. Die Bibelnerds von euch, die werden jetzt sicherlich direkt an die Stelle im Buch Ruth in Kapitel 4 denken. Aber was Mose hier im Endeffekt macht, dadurch, dass er sich den Schuh auszieht oder von Gott dazu aufgefordert wird, sich die Schuhe auszuziehen, ist, dass er sich Gott unterordnet und ein Stück weit auf sich selbst verzichtet. Was ging denn in Mose vor in dieser Nähe, in dieser unmittelbaren Nähe dieses heiligen, ewigen Gottes? In Apostelgeschichte 7 im Vers 32, da wird diese Geschichte auch nochmal aufgegriffen und uns noch ein bisschen mehr Einblick darin gegeben, wie es Mose ging. Und da heißt es, dass da zitterte Mose vor Angst und Schrecken und wagte nicht hinzuschauen. Er hat gezittert vor Angst und Schrecken in dieser Nähe des heiligen und ewigen und mächtigen Gottes. Dieser neugierige und mutige bis vielleicht sogar manchmal übermütige Mose verhüllt sich das Gesicht, denn er vermag gar nicht mehr hinzuschauen in Richtung dieses heiligen, furchteinflößenden Gottes in dieser Begegnung. Wir haben hier beides, Gottes Heiligkeit und Gottes Nahbarkeit, vereint in seiner Gegenwart in diesem brennenden Dornbusch. Aber auch an anderen Stellen in der Bibel begegnet uns Gott immer wieder als derjenige, der heilig ist und doch nahbar ist. Zum Beispiel, wenn wir uns diese ganzen Geschichten vom Tempel anschauen. Dieser Tempel als prächtiges Gebäude, was dann später mal gebaut wurde, wo Gott sich dazu entschlossen hat, eben mitten unter seinem Volk zu wohnen und sich dieses Haus bauen zu lassen. Er als Gott, der das eigentlich gar nicht nötig hätte, hat doch Wohnung bezogen inmitten seines Volkes damals. Aber trotzdem gab es in diesem Tempel nochmal einen besonderen, abgeschotteten Bereich, das Allerheiligste. Das war abgetrennt vom sonstigen Inneren des Tempels durch einen extrem dicken und schweren Vorhang. Und da durfte eigentlich niemand rein. Das war der Ort, wo die Herrlichkeit Gottes so am stärksten drin war. Nur einmal im Jahr durfte ein Priester unter ganz, ganz besonderen Auflagen eben dort rein und seinen Dienst verrichten. Aber ansonsten war dieser innerste Bereich komplett off limits. Also auch hier wieder dieser Gegensatz aus Gott, der nahbar ist und unter sein Volk gekommen ist, aber trotzdem die komplette Nähe nicht immer zulassen kann, weil seine Heiligkeit einfach zu krass ist und dieses Allerheiligste deswegen abgetrennt war. Und auch außerhalb der Bibel finden wir einige Beispiele darin, wie Gott diese Gegensätze hat. Seine Schöpfung spiegelt auch zumindest zum Stück weit ihn selbst als Schöpfer wider und seine Eigenschaften. Und wenn wir uns die Natur zum Beispiel anschauen, dann sehen wir, dass wir auf der einen Seite diese filigransten, schönsten, feinsten Blüten finden können, aber auf der anderen Seite auch sowas wie ehrfurchtseinflößende Gewitter und Unwetter. Auch das spiegelt nur wieder, dass Gott eben ein Gott der Gegensätze ist. Oder vielleicht konntest du mir gerade gut folgen am Anfang bei unserem kurzen Besuch in dieser Kathedrale, die einladend und ausladend gleich ist. Dieses vielleicht manchmal ehrfurchtseinflößende Monument, das doch vom Mensch gemacht ist, aber ein Stück weit zeigen soll, wie Gott ist, aber gleichzeitig eben auch feinstens verziert ist und den Menschen auf Gott auch hinweisen soll und da auch eine gewisse Brückenfunktion wahrnehmen soll. Es gibt wenig Beispiele, die diesen Gegensatz aus Heiligkeit und Nahbarkeit mehr vereinen als Jesus Christus, Gottes Sohn selbst. Wie beim brennenden Dornbusch, wie beim Tempel, hat sich Gott dazu entschlossen, herabzukommen und unter seinem Volk, unter den Menschen zu wohnen. Dieser heilige, ewige Sohn Gottes verlässt für einen Moment diese Herrlichkeit im Himmel, um ganz normal als Mensch und Gott gleichzeitig auf dieser Welt zu leben. Er wird in Lukas 7 sogar als Freund der Sünder bezeichnet. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist so eine Redewendung, die wir alle kennen. Aber denken wir mal ein bisschen darüber nach. Der Freund der Sünder. Gott, der unendlich heilig ist. Und Sünde, die per Definition alles ist, was eben nicht Gottes Wesen entspricht, nicht seinem Willen entspricht. Alles, was unheilig ist. Dieser Gott schickt seinen Sohn, der genauso heilig ist, in diese Welt. Und er wird als Freund der Sünder bezeichnet, weil er so nah dran war an den Menschen. Jesus, der Freund der Sünder. So nahbar hat sich dieser heilige Gott gemacht. Dabei hat Gott nichts von seiner eigenen Heiligkeit aufgegeben, aber er hat es uns ermöglicht, indem eben Jesus gekommen ist, dass wir ein Stück weit näher an ihn herantreten können. Auch wir können Gott nicht in seiner vollkommenen Herrlichkeit sehen, aber wir können schon ein Stück weit näher daran herankommen, weil Gott eben diese Brücke gebaut hat. Und durch Jesus' Tod, in dem er unsere Sünde, unsere Unheiligkeit getragen hat, können wir eben wieder zu Gott kommen und uns ihm ein Stück weit näher nähern. Und da passt es auch so wunderbar, dass genau in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, dieser Vorhang, dieser vielleicht so eine Handbreit dicke Vorhang im Allerheiligsten entzweigerissen ist und so nochmal verdeutlicht, dass der Zugang zu Gott jetzt sehr viel näher möglich ist, als es davor der Fall war. Durch Jesu Opfertod können wir uns näher an Gott begegnen, aber trotzdem können wir immer noch nicht in seiner kompletten Heiligkeit bestehen, zumindest solange wir auf dieser Erde sind. Aber unser Status hat sich ein bisschen geändert, denn wenn wir daran glauben, dass Jesus für uns eben gestorben ist, dann werden auch wir in der Bibel Heilige genannt. Heilig, weil wir eben versuchen, Jesus nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden und nicht mehr den Dingen dieser Welt angehören. Ich meine, das ist jetzt genug Material, genug Gegensätze, die da irgendwie schon wieder drinstecken für eine eigene Predigtreihe, aber vielleicht zumindest für heute, solange wir hier sind, werden wir Gott nie in seiner kompletten Herrlichkeit sehen, aber wir können ein Stück weit näher drankommen. Gott ist und Gott bleibt ein Gott der Gegensätze. Aber was machen wir jetzt damit? Es ist ja schön und gut, dass wir diese beiden gegensätzlichen Eigenschaften Gottes jetzt kennen, dass wir uns dem bewusst sind, dass Gott heilig ist und dass Gott gleichzeitig nahbar ist, aber konkret, was bedeutet das für uns? Ja, vielleicht geht es dir bei diesen Gegensätzen Gottes ein bisschen wie mir manchmal, dass du versuchst, entweder dir einen von diesen vermeintlichen Gegenpolen rauszusuchen und zu sagen, okay, das ist jetzt aber der wichtigere Punkt, das ist näher an der Wahrheit dran. Oder du versuchst, so etwas zu machen, wie eine Art Durchschnitt zu bilden. Also Gott ist 50% heilig und 50% nahbar und in der Mitte ist irgendwie so die Wahrheit. Das ist zutiefst menschlich, dass wir das machen. Wir halten so Widersprüche, so Gegensätze nicht so gut aus. Menschen mögen kognitive Dissonanzen nicht. Und genau darum geht es eigentlich, wenn wir uns mit dem Gott der Gegensätze beschäftigen. Aber so menschlich das auch ist, zu versuchen, diese Gegensätze aufzulösen, so mehr möchte ich euch dazu ermutigen, das nicht auf Biegen und Brechen zu tun. Es ist nicht schlimm, dass wir uns diese Fragen stellen, wie Sachen zusammenpassen, aber es kann durchaus einiges an Frust verursachen. Denn es geht gar nicht darum, diese Gegensätze aufzulösen. Das ist weder nötig noch überhaupt möglich. Gott ist Gott und eben ein Gott der Gegensätze. Ja klar, da wo wir vielleicht eine falsche Vorstellung davon haben, wo Gott ist, da sollten wir uns korrigieren lassen von seinem Wort und weiter nachforschen, wie Gott ist. Aber selbst wenn wir alles irgendwie richtig glauben und richtig wissen, werden immer noch Gegensätze da bleiben. Wenn wir zwanghaft versuchen, Gott in ein Schema zu pressen, dann versuchen wir, den übernatürlichen, ewigen, endlosen, heiligen Gott in unser menschliches Denken zu zwängen, was gar nicht funktionieren kann. Aber das heißt auch nicht, dass wir jetzt mit den Schultern zucken sollen und einfach gar nichts machen sollen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir können Gott gerade in seinen Gegensätzen begegnen. Wenn wir uns mit Gottes Gegensätzen beschäftigen, dann liegt da eine ungemeine Chance drin, Gott besser und tiefer kennenzulernen. Vielleicht auf eine neue Art kennenzulernen, wie wir ihn bisher noch gar nicht erlebt haben. Lege dich nicht fest auf einen Punkt, auf eine Eigenschaft Gottes, sondern versuch Gott auch gerade in seinen Gegensätzen zu entdecken und kennenzulernen. Gott ist heilig und Gott ist nahbar. Beides ist wichtig, beides ist wahr, beides ist genauso richtig und in beidem können wir Gott erkennen. Und wie das konkret für dich aussieht, das hängt so ein bisschen von deinem Hintergrund ab. Ich versuche euch mal so grob in Gruppen einzuteilen oder du kannst gucken, in welche Gruppe du passt. Das ist nur so als Beispiel. Es klappt vielleicht nicht 100% bei jedem von euch, aber ich glaube, die meisten finden sich vielleicht in einen von diesen drei Gruppen wieder. Vielleicht bist du von deinem Hintergrund her eher so, dass du die Heiligkeit Gottes betonst. Vielleicht hast du zum Beispiel einen bestimmten katholischen Hintergrund oder kommst aus bestimmten Ecken in der evangelischen Landeskirche, wo die Heiligkeit und Andersartigkeit Gottes sehr betont wird. Und das ist cool, das ist super, sich damit zu beschäftigen, dass Gott eben dieser heilige Gott ist, vor dem wir eigentlich ehrfürchtig auf die Knie gehen sollten. Aber gleichzeitig ist Gott eben auch dieser nahbare Gott, der für uns gekommen ist, der sich selbst als unser Freund bezeichnet, der ein liebevoller Vater ist. Und dann lade ich dich dazu ein, wenn du diesen, sag mal, heiligkeitsbetonenden Hintergrund hast, Gott auch in dieser Nähe und Intimität und in dieser Beziehung zu erkennen. Bitte ihn, dass er dir begegnet als Freund, als liebevoller Vater, als jemand, der dir nahe ist. Oder vielleicht hast du ja einen Hintergrund, der eben diese andere Seite von Gott stark betont. Also dieses, Gott ist mein Freund, Gott ist nahbar. Vielleicht bist du so aufgewachsen wie ich mit dem, ich glaube, Hillsong-Lied, Jesus, you're my best friend, und hast es gesungen. Das ist schön, so einen Zugang zu Gott zu haben, diesen nahbaren Gott zu erleben. Aber Gott ist eben mehr als nur dein Best Buddy. Gott ist der ewige Schöpfer, der am Ende die Nation richten wird, der alles geschaffen hat und dem alles seine Bestimmung findet. Deswegen ist es durchaus auch angebracht, ehrfürchtig vor diesem Gott zu stehen und ihn anzubeten, dafür, dass er eben so unendlich viel größer und besser und perfekter ist, als wir das hier sein werden, solange wir hier sind. Oder vielleicht zählst du auch zu der dritten Gruppe, die sich vorhin angesprochen gefühlt hat, als ich von diesen Second-Hand-Erfahrungen berichtet habe. Also vielleicht kennst du Gott nur aus dem, was andere Leute dir erzählt haben. Dann lade ich dich dazu ein, Gott eben im Beiden kennenzulernen, als diesen ewigen, heiligen, mächtigen Gott, aber gleichzeitig dem Gott, der sich auch dir naht, der diese Brücke zu dir geschlagen hat, indem er seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat, um für dich zu sterben. Du kannst Gott in beidem erleben, in diesem ehrfürchtigen Bestaunen seiner Heiligkeit und Herrlichkeit, aber auch in der Nähe und in der Beziehung mit ihm. Dazu lade ich dich ein. Wenn du Teil einer Hausgruppe bist bei uns in der Gemeinde oder darüber hinaus, dann lade ich dich dazu ein, dich mit deinen Leuten diese Woche darüber zu unterhalten, wo du Gott vielleicht schon begegnet bist in seiner Heiligkeit und in seiner Nahbarkeit. Wo du vielleicht auch darüber hinaus andere Gegensätze wahrgenommen hast, wo du Gott ganz unterschiedlich erlebt hast. Vielleicht hast du auch einen Frust in dir, weil du bestimmte Sachen irgendwie nicht miteinander vereinen kannst und dich das bisher irgendwie belastet hast. Tauscht euch darüber aus, über diese ganzen Gegensätze, die du vielleicht erlebt hast mit Gott, und lad ihn ein, neu sich dir zu offenbaren. Du kannst ihn kennenlernen, sowohl als diesen heiligen, als auch diesen nahbaren Gott. Ich möchte noch beten. Herr Gott, wir danken dir, dass du ein Gott der Gegensätze bist. Wir wollen nicht davor zurückschrecken oder frustriert sein, weil wir dich nicht komplett verstehen können, sondern das als Chance sehen, dich immer wieder neu und tiefer und besser kennenzulernen, auch in den Gegensätzen, die wir in dir finden. Ich bitte dich, dass du uns gerade in den nächsten Tagen immer wieder neu begegnest als dieser heilige, ewige, mächtige Gott, aber gleichzeitig auch als der Gott, der sich nicht zu schade war, sondern für uns in diese Welt gekommen ist, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Ich bitte dich, dass wir dich in diesen Gegensätzen entdecken können und immer tiefer in die Erkenntnis davon kommen, wer du bist und wie du bist und was du mit uns vorhast. In deinem Namen. Amen. Wir werden jetzt noch gemeinsam eine Zeit haben, in der wir die Chance haben, auf Gott in seiner Heiligkeit, aber auch in seiner Nahbarkeit zu reagieren. Wir werden noch einen kleinen Lobpreisblock haben und ich lade dich dazu ein, da mitzumachen, mitzusingen und eben diesem Gott der Gegensätze zu begegnen.